Also jeden Morgen in dem Vertrauen rausgehen, die Zelttür aufmachen oder die Zeltplane aufmachen ein Stück und gucken, hat denn Gott wieder was fallen lassen? Finden wir auch heute wieder dieses Manna? Finden wir heute das, was wir zum Leben brauchen, wovon wir uns heute ernähren? Na, das war immer vielleicht auch so diese Vertrauensfrage, die vielleicht auch früh, wenn du die Augen aufmachst, dem Israelit in dieser Situation in der Wüste, vielleicht als erstes durch den Kopf ging. Ne? Vertraue ich jetzt dem Herrn? Ist dieses Manna da? Oder vielleicht hat er es auch mal ausfallen lassen heute, weil wir gestern uns nicht benommen hatten oder so. War ja manchmal so bei den Israeliten. Und wir sind dann raus und haben wirklich jeden Tag dieses Manna gefunden. Na? Und dieses Manna, das ist ja auch ein Bild für das Geistliche. Also auch wir können ja im Prinzip jeden Morgen unser Manna finden. Ne? Jeden Morgen machen wir die Augen auf und dann ist die Frage, was machen wir als erstes, was ist dann unsere Priorität, wenn wir jeden Morgen aufstehen? Finden wir unser Manna, wie die Israeliten damals? Finden wir es jeden Tag? An Gott liegt es nicht, es ist immer bereit, es liegt immer da. Aber finden auch wir es jeden Tag oder ist irgendwie unser Zugang versperrt? Aber wir wollen uns da einfach mal ein Beispiel nehmen an Jesus, der ja auch das Brot des Lebens ist. Und um das Brot des Lebens soll es heute gehen. Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wir gucken uns einfach mal an, wie Jesus als das Brot des Lebens sich am frühen Morgen verhalten hat. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er, Jesus, auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also hier steht allen Ernstes, als es noch sehr dunkel war. So jetzt, wenn man jetzt mal von Juni ausgeht, also es muss wohl zwischen 3 und 4 Uhr morgens gewesen sein, allerspätestens, weil sonst ist es nicht mehr sehr dunkel, weil wenn ich so aufstehe, so um 5 rum, immer so ungefähr, ist es meistens schon hell. Also muss Jesus wirklich an vielen Tagen dieser Zeit wirklich mitten in der Nacht aufgestanden sein, um den Herrn, seinen Gott, aber auch seinen Vater zu suchen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihm zu begegnen. Jetzt ist die Frage, war es vielleicht bloß ein innerer Pflichtbewusstsein, weil er wusste, okay, jetzt hast du diesen Tag wieder die Volksmengen um dich, hast wieder für viele Kranke zu beten, hast Dämonen auszutreiben, musst das Wort predigen, du musst dich ja vorbereiten. Oder war es einfach die Liebe zu seinem Vater, die ihn gezogen hat? Ich denke, es war in erster Linie wirklich diese Liebe zu Gott, seinem Vater, zu seinem Herrn, der ihn auf diese Erde gestellt hat, das hat ihn bewogen, so zeitig aufzustehen. Ich denke, es war nicht in erster Linie der Dienst an den Menschen. Es war einfach die Liebe zu Gott, zu seinem Vater, ihn zu suchen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und dann natürlich auch alles Weitere zu empfangen für diesen Tag. Wo gehe ich heute mit meinen 12 Jüngern hin? Welchen Weg schlagen wir ein? Und dann auch zu erkennen, wem werden wir begegnen und welchen Menschen werden wir dienen. Ne? Das hat er dort alles empfangen und ist dort seinem Vater begegnet. Und wir wissen ja auch von anderen Stellen, gerade wo Jesus diesen Sturm gestillt hatte, an einer Stelle in Markus 4,38a habe ich auch gelesen in meiner Bibel, dass er dort hinten im Boot geschlafen hat. Also er hatte durchaus diese normalen körperlichen Bedürfnisse nach Schlaf, wie wir sie auch haben, und ist trotzdem so zeitig aufgestanden. Und er konnte dann auch müde sein. Ne? Und genauso war es ja dann später auch, wo er in der Wüste war, war vorher, wo er in der Wüste war und wo er vom Teufel versucht wurde. Nach 40 Tagen ohne Wasser und ohne Essen hungerte ihn. Auch dieses menschliche Bedürfnis zeigt uns, dass er zu der Zeit auch ganz Mensch war. Ne? Aber er überwand die Müdigkeit, er überwand das, wo wir auch dagegen ankämpfen, und überwand das jeden Morgen. Weil er wusste, das Kostbarste wartet auf mich, wenn ich das tue, wenn ich zum Vater gehe. Ich empfange seine Liebe, ich empfange sein Leben, ich empfange alles, was ich für mich selbst brauche. Und auch für die anderen Menschen, denen ich heute begegnen werde. Ne? Und genauso, jetzt gehen wir wieder zurück zum Volk Israel, verhielt sich auch Mose. Mose, das war dann wie so ein Vorschatten, vielleicht auch auf diese Zeit von Jesus hier auf der Erde. Und auch für uns ein Beispiel. Mose suchte ebenfalls Gott jeden Tag im Zelt der Begegnung. Er suchte Gott, er kam vor seinem Angesicht, er wusste, es ist nicht einfach mit diesem großen Volk, was oft eigenwillig war und störrisch und nicht auf Gott hören wollte. Er brauchte den Herrn mehr als alles andere, weil er sonst dieses Volk niemals in das verheißene Land führen kann. In 2. Mose 33, 11 wird es dann beschrieben, wie das so ungefähr ablief. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und Mose suchte diese tägliche Begegnung mit Gott, genau wie wir es gerade von Jesus gehört haben. Er suchte sie, und wir erkennen auch in dem Wort Gottes den Unterschied ganz deutlich, den es gab zwischen Mose und dem Volk, das er führen musste. Mose suchte Gott um seiner selbst willen. Mose suchte Gott, weil er ihm dienen wollte, weil er erstmal ihm begegnen wollte. Und das Volk Israel suchte nur so das tägliche Wohl und die Befriedigung und dass sie alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Sie fürchteten sich eher vor einer direkten Begegnung mit Gott. Ne? Im Psalm 103, Vers 7 wird es beschrieben, dieser Unterschied. Ne? Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Mose war gehorsam gegenüber Gott. Er erkannte alle Zeit die Wege Gottes, weil er einfach eine Beziehung zu ihm hatte, weil er ja Freund Gottes genannt wurde. Er redete mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Er konnte mit Gott wie auf einer Augenhöhe sprechen. Ja? Und er konnte auch für das Volk eintreten, an vielen Stellen konnte er eintreten und konnte es, eigentlich wollte Gott das Volk lange vernichten und nur Mose in das verheißene Land schicken. Na? Und vielleicht noch eine kleine Gruppe ringsherum. Aber Mose konnte eintreten für das Volk und konnte sagen, Herr, wenn du dieses Volk jetzt vernichtest, was werden sie dann in aller Welt von dir sagen? Na? Erst führst du dieses Volk durch das Rote Meer, befreist sie in Ägypten, lässt sie ziehen, führst sie durchs Rote Meer, um sie dann in der Wüste dahin zu schlachten. Ne? Und so konnte Mose eintreten für das Volk, konnte mit Gott auf Augenhöhe sein und Gott ließ sich sogar umstimmen. Ne? Gott hörte auf Mose, weil Mose war sein Freund. Aber er hatte eine Beziehung zu ihm. Und in erster Linie suchte er Gott nicht wegen des Volkes, was er zu führen hatte, sondern weil er, Mose, Gott liebte von ganzem Herzen. Das Volk andererseits drehte sich nur um sich selbst, wenn es mal kein Wasser gab. Wie groß war das Murren? Na, man kann das auch irgendwo nachvollziehen. Aber wenn Gott die Anweisung gab, es geht dahin oder wir handeln jetzt so und so, reagierte es oft eigenwillig, wollte nicht auf Mose hören. Und man sieht dort klar immer wieder den Unterschied. Auf der einen Seite den Mose, vielleicht noch einige andere wie Josua und auch Kaleb, die ihm später auch eng mit Mose verbunden waren, die jetzt auch in diese Richtung mitgegangen sind. Aber die große Breite des Volkes war leider oft störrisch, eigenwillig, unnachgiebig, auf das eigene Wohl aus und bis dass sie immer wieder sagt, wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen zurück zu diesen Fleischtöpfen. Aber eben deshalb war Mose der Freund Gottes, weil er tat, was der Vater sagte. Auch Jesus hat uns in Johannes 15, Vers 14 gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und in 2. Mose 34 lesen wir erneut, wie er Mose wegen neuen Gesetzestafeln wieder auf den Berg hoch musste. Na, weil er ja die ersten hatte er zerschmettert, weil das Volk eben um das goldene Kalb getanzt war und dem zugejubelt hatte. Und er musste ja dann nochmal hoch, um die Gebote nochmal zu empfangen und auch nochmal die Gesetzestafel zu empfangen. Also er ging nochmal auf den Berg. Und wieder blieb er Wir hören das dann in 2. Mose 34, Vers 28. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte dort beim Herrn. Und dann kommt diese Stelle, die mir so richtig eingefroren ist, wie das wohl funktioniert hat. Brot aß er nicht und Wasser trank er nicht. Und er schrieb auf die Tafeln des Bundes die 10 Worte. Wie kann Mose, auch wenn er eine Beziehung zu Gott hat, auch wenn er täglich beim Herrn war im Zelt der Begegnung, wie kann Mose wirklich, es steht hier, 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen auskommen, aber ohne Wasser? Also ich habe mal gehört, nach 3 Tagen bist du völlig ausgetrocknet und hinüber, weil einfach der Körper das nicht durchhält. Aber wie kann dieser Mose so lange ohne Essen und Trinken aushalten? Jetzt nur mal so meine, was ich so mir dann so überlegt habe, was mir so kam in Gedanken. Ich meine einfach, dass Mose genährt war und gestärkt war von dieser Gegenwart Gottes. Ne? Und er schrieb ja das Wort Gottes auch auf in dieser Zeit. Er schrieb die Gebote Gottes auf, die 10 Gebote, und er war genährt davon. Und das hielt ihm am Leben. Gott selbst mit seiner Gegenwart hielt ihm am Leben. Und Gott selbst gab ihm diese Speise. Gott selbst ernährte ihn und gab ihm auch das Wasser, was er brauchte. Aber halt kein irdisches. Und halt auch kein irdisches Brot, sondern in dieser Gegenwart, die war so stark, meine ich, dass ihm das einfach am Leben hielt. Dass er vielleicht sogar erfrischter vom Berg wieder runterkam, wie er hochging. Obwohl er eben in irdischer Sicht 40 Tage nichts gegessen und auch nichts getrunken hatte. Ja? Ich meine, dass deshalb die irdische Nahrung, weil er so tief in Gottes Gegenwart war und auch das irdische Trinken gar nicht mehr nötig war. Das heißt, er war dort beim Herrn. Und beim Herrn hat man doch alles, was man braucht, oder? So sagt es doch auch der Vater zum verlorenen Sohn. Er sagt doch auch zu ihm, wo der Ältere des verlorenen Sohnes dann kommt und sagt, für mich hast du noch nicht dieses Böckchen geschlachtet. Und jetzt kommt dieser, mein jüngerer Bruder, zurück, der alles verprasst hast, und für den gibst du gleich dieses große Fest. Und was sagt der Vater zum älteren Sohn? Alles, was mein ist, ist dein. Und genauso ging es dort auch Mose. Er bekam von Gott alles, was er brauchte. Und alles, was er brauchte, hatte er. Also brauchte er das Irdische derzeit offenbar nicht mehr. Auch Jesus war dann in der Wüste. Ne? Er war auch in der Wüste. Und er hat auch 40 Tage ohne Essen zugebracht. Wir lesen das in Matthäus 4, Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Auch hier sehen wir wieder diese Parallele 40 Tage und 40 Nächte. Als der Teufel ihn schließlich das erste Mal versucht, hören wir, wovon er anstatt des irdischen Brotes lebt. Matthäus 4, Vers 4. Jesus antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er, Jesus selbst, lebte von jedem Wort, was er von Gott hört. Und es hat ihn aber dadurch auch so innerlich gestärkt, dass er die irdische Nahrung für diese Zeit nicht brauchte. Sicherlich hat er es körperlich gemerkt, aber er war so eng mit Gott verbunden und so stark, er war ja selbst das Fleisch gewordene Wort Gottes, nach einer anderen Bibelstelle, Johannes 1, Vers 14, und war so genährt durch das Wort Gottes, dass er dem Teufel in dieser Situation auch mit dem Wort Gottes antwortet. Ne? Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jesus sagt jetzt nicht, nee, jetzt soll er kein Brot mehr essen, jetzt soll er nur noch Bibel lesen. Nein, er sagt nicht von Brot allein, auch das Brot natürlich, aber natürlich auch von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Und das brauchen wir jeden Tag, das brauchen wir jeden Morgen, dass wir auch, wenn uns der Teufel mal versuchen sollte, wie er es bei Jesus gemacht hat, dem Feind mit dem Wort Gottes widerstehen können. Und das sagt die Bibel ja, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, im Jakobusbrief. Denn Gottes Wort hat ja immer schöpferische Kraft. Und wenn wir es in uns haben und wenn wir es aussprechen, dann geschieht etwas. Dann geschieht etwas im Geistlichen. Dann muss der Feind fliehen. Und wir haben ja auch von Mose gehört, gerade eben, dass er auch mit dem Wort Gottes eng verbunden war und auf dem Berg dieses Wort Gottes niedergeschrieben hat. Und so hat auch Mose, und so war es auch bei Jesus, so genauso sollen auch wir von jedem Wort leben, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Einerseits in seinem Wort, wenn wir die Bibel lesen, oder auch von jedem Wort, was wir auch direkt von ihm hören. Wenn er uns einfach mal was zeigen will, wenn er einfach mal sagt, oder guck mal hier in der Bibel, oder lies mal dort die Stelle, oder wenn wir einfach ein gewisses Wort vom Herrn haben. Das nährt uns, das stärkt uns, weil da Leben drin ist. Da ist Zuversicht drin, da ist Freude drin, da ist Hoffnung drin. Und das stärkt auch unseren Glauben. Das ist wirklich Geist und Leben, dieses Wort. Johannes 1, 14a bekräftigt Jesus ja als das geschriebene Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch. Und dann dieser kurze Abschnitt, und wohnte unter uns. Man kann auch sagen, wohnt in uns. Gottes Wort, also Jesus selbst, wohnt ja in uns. Sollte in uns wohnen. Und er, Jesus selbst, gibt uns Leben durch sein Wort. Und mit jeder Bibelstelle, die wir mehr und mehr kennen oder auswendig wissen oder die wir gelernt haben, die wir gelesen haben, mit der wir so ein bisschen gewachsen sind oder so ein Wort, was du mal den ganzen Tag bewegt hast, vielleicht vom frühmorgens aufstehen bis abends zum Beispiel mal ein kurzes Wort, dass Jesus dir alle Zeit seinen Frieden gibt, nach Johannes 14, Vers 27. Und du das bewegt hast, ist dann wie so eine kleine Pflanze in so einem Beet. Stellen wir uns mal ein schönes Beet vor, in einem Garten, wo noch gar nichts wächst. Wichtig ist erstmal, dass du einen fruchtbaren Boden hast. Und dann kannst du so nach und nach dort schöne Samen des Wortes Gottes einpflanzen. Und je mehr du diese Bibelstellen nährst und pflegst und auch betest, desto größer wird diese einzelne Pflanze. So, und wenn dann die erste schon ein bisschen größer geworden ist, dann kannst du mit der nächsten Pflanze anfangen. Kannst du die nächste Bibelstelle nehmen. Kannst anfangen, dein Beet Stück für Stück zu besäen, zu bewirtschaften, zu bewässern. Und es wird immer grüner auf dem Beet. Aber wenn wir nichts machen, wenn wir faul sind, haben wir ja vorhin von den Kindern gehört, der David hatte ja die Stelle, geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Also, wir gehen zur Ameise, wir gucken uns das an, wie sie fleißig ist, und genauso fleißig wollen auch wir im Wort Gottes sein. Und dann wird dieses Beet immer grüner, es wachsen immer mehr Pflanzen, und was wird gestärkt? Der Glaube. Der Glaube wird immer stärker. Denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Römer 10, 17. Ohne dieses Wort, wenn wir da nichts dran tun, wenn wir nicht auf dieses Beet gehen und diese Samen stecken und diese Pflänzlein bewässern und uns kümmern, dann was passiert denn dann mit unserem Beet? Alles dort aus. Gerade jetzt, wo wir jetzt diese Zeit hatten, wo es ganz wenig geregnet hat. Also wenn ich abends nicht bei uns die Pflanzen gegossen hätte, dann irgendwann wäre alles braun geworden, die Blumen abgefallen. Und ja, meine Frau wäre vielleicht traurig gewesen, dass die ganze Arbeit umsonst gewesen ist. So, und ja, genauso ist es auch mit dem Bibellesen. Wenn wir nichts tun, bleibt das Beet leer. So, dann haben wir aber auch, wenn der Feind mal kommt, nichts, um zu widerstehen. Weil wir haben ja nichts gepflegt. Wir waren faul in dem Sinne und wir haben keine Kraft, dem Feind zu widerstehen, weil das Wort dann nicht in uns ist. Und wenn das Wort in uns ist, ist auch Jesus in uns, weil er ist ja das Fleisch geworden, ein Wort Gottes, haben wir vorhin gehört. Und es kann zum geistlichen Tod kommen. Und das sollten wir uns, davor sollten wir uns schützen. Dafür sollten wir die richtigen Schritte gehen, die richtigen Prioritäten auch setzen, dass wir das wirklich an die erste Stelle jeden Morgen setzen. So sollten wir im geistlichen Sinne nicht verhungern, sondern reichlich zu uns nehmen von Jesus, der das Brot des Lebens selbst ist, nach Johannes 6, Vers 35. Nun lese ich erst einmal ein Stück aus Johannes 6, 48 bis 51. Ich bin, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. So wie es jetzt, wie wir es vorhin gehört haben bei den Israeliten in der Wüste, dass sie täglich ihr Manna hatten, so soll es auch bei uns sein. Gott gibt uns jeden Tag, was wir brauchen, auch in seinem Wort, was wir auf uns nehmen können, womit wir uns nähren und stärken können. Und wir nehmen dann auch von dem Brot des Lebens auf, von Jesus selbst. Ne? Er gibt uns jeden Tag, was wir brauchen. Er gibt uns immer für heute, gibt uns nicht für den Morgen. Aber es ist an uns, dass wir eben nicht in dem Zelt liegen bleiben. Wir müssen die Zeltplane öffnen. Wir müssen unsere Schüssel nehmen, müssen uns bücken, das Manna aufheben, in unseren Eimer tun. Auch so viel, dass es noch für Frau und Kind mitreicht, dass auch sie genährt sind und müssen uns damit beschäftigen. Es ist dann an uns. Gott gibt uns das. Wir haben sein Wort, wir haben die Bibel zu Hause in vielfacher Ausfertigung, in vielen Übersetzungen mit guten Erklärungen und müssen es nur nutzen. Wir müssen damit umgehen. So, und wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen beim Studieren des Wortes, dann nähren wir diesen neu gewordenen Geist, der ja bei der Umkehr zu Jesus neu geworden ist. Der braucht diese Nahrung, dieses Leben, was aus dem Wort Gottes nun mal kommt. Und dann geschieht auch, dass unser alter, sündiger Mensch auch immer mehr in den Hintergrund rückt und wir immer stärker werden, auch diesen in die Schranken zu weisen, wenn wir ihn ans Kreuz bringen natürlich. Es geschieht dann alles auf der Grundlage des Kreuzes von Jesus. Aber dieses Brot gibt uns der Vater. Täglich in der Menge, die wir brauchen. Und dann werden wir wachsen. Aber wir müssen es nehmen. Es liegt an uns, ob wir die Zeit uns nehmen, es zu uns zu nehmen. Jeder von uns nimmt sich ja auch die Zeit für das tägliche Essen, sei es Frühstück, Mittag oder Abendbrot. Bedarf auch einiger Vorbereitung, aber die Zeit nehmen wir uns doch, wenn jetzt nicht gerade eine Fastenzeit ist. Und genauso nehmen wir uns auch die Zeit, das Wort Gottes zu uns nehmen. Und es sollte auch wie ein geistliches Essen sein, was uns stärkt, was uns nährt. Und durch dieses Brot des Lebens, das Jesus selbst ist, das Wort Gottes an uns, kommt Leben in Ewigkeit hervor. Wir werden gestärkt, wir werden neu in unseren inneren Menschen und wir werden immer mehr in sein Bild hinein verändert. Die Auswirkung, wenn wir Jesus dadurch ähnlicher werden, lesen wir in Römer 8, Vers 29. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wie kommen wir in diese Bestimmung, ihm gleichförmig zu sein? Indem wir eben ihn selbst durch sein Wort auf uns nehmen, wenn wir viel von dem Brot des Lebens zu uns nehmen, durch sein Wort, aber auch im Abendmahl, wie wir in den folgenden Versen auch von Jesus hören, ab Kapitel 6, Vers, Johannes 6, Vers 53. Wenn wir also dieses Brot des Lebens aufnehmen, sein Wort, Jesus selbst, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Dann können wir zu ihm hinwachsen, dann können wir reifen, dann erfahren wir die Dinge, die ihm wichtig sind. Ich hatte letztens auch mal eine Zeit, noch mal im Gebet, und da hatte ich so richtig so das Empfinden, wo Jesus sagt, erkenne, was in meinem Herzen ist. Erkenne einfach mal, was mir wichtig ist jetzt. Ich weiß deine ganzen Anliegen, ich weiß, was dir auf dem Herzen brennt, was du alles, was die Familie, alles weiß ich. Na? Der Vater weiß, wessen ihr bedürft, bevor er ihn bittet. Na? Ist auch so ein Wort des Herrn. Und er sagt, erkenn einfach mal, was mir wichtig ist, was mir auf dem Herzen brennt. Und dann kam so eine Ruhe, dann kam so eine Gegenwart vom Herrn, dann kam so ein Frieden. Und da konnte ich auch einfach mal ruhig sein vor ihm und einfach so ein Stück die Gegenwart genießen und einfach mal auf das schauen, was er wollte. Und das ist Gott erstmal wichtig, bevor wir irgendwie aktiv werden. Jesus sagt dann, Jesus sagt ja dann selbst zu uns, Johannes 6, Vers 35, dass er das Brot des Lebens ist. Und wenn wir zu ihm kommen, werden wir nicht hungern, und werden wir an ihn glauben, werden wir nicht dursten. Also wir haben das vorhin gehört, wer aß denn bisher vom Brot des Lebens? Einerseits, das Volk Israel aß das tägliche Manna in der Wüste. Was ja so wie im irdischen Sinne, mussten sie das tun, um zu überleben, ganz normal. Aber es war auch wie ein Vorschatten auf Jesus, was unser tägliches geistliches Brot sein sollte. Dann haben wir von Mose gehört, der an Gottes Gegenwart auf dem Berg Sinai keiner irdischen Speise bedurfte. Er war genährt von Gottes Wort, von Gott selbst. Und Jesus als das Brot des Lebens, nach Johannes 6, Vers 35, und als das fleischgewordene Wort Gottes, nahm in der Wüste nichts zu sich, sondern lebte von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausging. Genauso hören wir auch von den Volksmengen bei der Speisung der 5000, dass sie diese natürliche Nahrung durch das Wirken von Jesus bekommen haben, die empfangen wurde durch Jesus sichtbar in Dankbarkeit und Glaube an einen großen Gott, der ein großes Wunder tun kann, der auch im Irdischen diese 5000 Menschen satt macht. Nach Johannes 6, Vers 11. Später suchten sie ihn ja dann wieder. Später suchten sie Jesus, weil sie das Wunder der Speisung der 5000 natürlich erlebt hatten. Sie waren zwar körperlich satt geworden, aber nicht nur körperlich satt, sondern hatten auch in dieser Zeit das bekommen, was sie für einen inneren Menschen brauchten. Und weil sie noch mehr auch in Jesus erkannt hatten. Die wollten ihn sogar nach Kapitel 6, Vers 15 zum König machen, zum König erheben. Aber Jesus hat ja auch gesagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sie suchten in Jesus wie ein Mittler zu Gott, wie ein Weg, wo sie zu Gott kommen konnten. Aber sie hatten das noch nicht ganz verstanden wahrscheinlich, dass es nicht war wie bei Mose und dem Volk Israel, wo Mose der Mittler zu Gott war, sondern Jesus wollte jetzt einen Weg schaffen, dass jeder ungehindert und frei und jeder selbst zu Gott kommen kann. Und so sagt er dann in Johannes 6, Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen und gesättigt worden seid. Das Volk wurde körperlich satt. Es erhielt aber auch diese innere Speise, diese Liebe Gottes, diese Zuwendung. Und durch Jesus war das Ziel des Alten Testamentes erneut erreicht. Gott mitten unter ihnen, Gott in ihrer Mitte haben sie erlebt. Und in Jesus fanden sie einen Zugang zu Gott selbst. Problem war nur, dass sie nicht alle eigenen Meinungen und Vorstellungen beiseite gelegt hatten, wie nun dieser Messias auf die Erde kommen soll und wie das Ganze auszusehen hat. Als Jesus am Ende des 6. Kapitels dann deutlicher wird, lehnen sie ihn leider schließlich ab. Und es verbleibt nur noch ein kleiner Kreis treuer Nachfolger. Dieser kleine Kreis von treuen Nachfolgern, unter anderem die 12 Jünger und einige Frauen, erhielten diese tiefgehende, weitreichende Nahrung, die der großen Volksmenge leider dann verwehrt blieb. Über Judas habe ich dann eine interessante Stelle gefunden. der Jesus ja verraten hat. Und zwar im Psalm 41, Vers 10. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Und hier steht wirklich drinne, der mein Brot aß. Also, für mich im Umkehrschluss müssen ja Judas und auch alle anderen Jünger wirklich das Brot des Lebens Jesus gegessen haben. Und in Psalm 41, Vers 10 wird es schon erwähnt. Und sie lebten dann selbst von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Sie hatten Jesus unter sich, sie hatten Gott selbst in ihrer Mitte. Und stellvertretend, wo die ganzen anderen Leute weggehen, stellt euch das mal vor, erst war noch die Speisung dieser großen Volksmenge. Alle jubeln Jesus zu, alle gehen ihm hinterher. Und dann auf einmal spricht er wahre Worte vom Himmel, teilt ihnen dieses Brot des Lebens aus und sie nehmen Anstoß. Und dann bleibt dieser kleine Kreis. Und sie sehen auch, dass alle gehen. Und Jesus sagt zu ihnen in Johannes 6, 68, oder etwas früher noch, wollt ihr jetzt auch weggehen? Aber Petrus antwortet dann eben im Vers 68, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wie ist es bei uns? Würden wir uns eher in die Volksmenge einordnen oder würden wir zum engen Jüngerkreis gehören? Wären wir eher wie das Volk Israel oder würden wir uns zu Mose einordnen, wie er Gott begegnet ist? Wie ist es bei uns? Oder sind wir doch wie die Volksmenge, ne? Die bei Jesu Wundern ganz begeistert ist, wenn er Brot schenkt für 5000 Leute, aber wenn es um Worte geht von Treue, von Worten der Wahrheit, auch über Nachfolge und über das Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen und das eigene Ich verleugnen, dann wieder Mord und Jesu Worte ablehnt. Wie ist es bei uns? Oder sind wir wirklich wie diese Jünger, die dem ganzen Wort Gottes glauben und vertrauen und wo wir auch sagen, wie Petrus, Jesus, du hast die Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn wir zu Gottes erster Kategorie von Mose und den Jüngern gehören, dann, denke ich, haben wir eine Eigenschaft. Und das habe ich mal auf einem Hörspiel gehört, da ging es um Charles Spurgeon. Und ein Freund von ihm hat in Jugendzeiten gesagt, er saugt das Wort Gottes auf wie ein Schwamm das Wasser. Und genauso ist es auch bei uns. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen was zur Veranschaulichung mitgebracht. Also, stell dir vor, du bist jetzt dieser Schwamm. Du hattest einen stressigen Tag, dein Chef hat dir viele Aufgaben gegeben, hat dich fast gejagt und das hat er dir auch noch aufgebürdet und selbst hat er gesagt, ich fahre jetzt mal an den See, mach mal einen ruhigen Tag und sie machen das schön. Na? So ungefähr. Und nach diesem Tag kommst du so nach Hause, trocken, gehetzt, abgekämpft. Die Kollegen haben noch geschimpft, weil du vielleicht nicht alles geschafft hast und nicht allen Erwartungen gerecht geworden bist, obwohl du dir schon beste Mühe gegeben hast. Und du bist einfach trocken, staubig, nicht mehr los. Musst erst mal zum Herrn. Okay, was machst du dann? Dein Schwamm ist sehr bedürftig. Also so drauflegen ist zu wenig, oder? Saugt nicht wirklich auf. Also wenn du jetzt sagst, du tust bloß mal kurz, ja, ich lese meine Bibelstelle und dann gehe ich an meine häusliche Pflicht. Dann bist du noch nicht ganz nass. Ist ja so ein bisschen in der Oberfläche ein bisschen nass. Und dann, ja, so riss ist es noch nicht. Also, nimm dir mehr Zeit, ganz rein den Schwamm. So, richtig nass machen. Da kann ruhig mal ein bisschen triefen hier. So. So, und das ist dann schon besser, oder? Na? Ja, also ganz rein und aussaugen das Wort, wie der Schwamm das Wasser. Ne? Das hat auch seinen Grund, dass wir so gefüllt sein müssen. Das erkläre ich dann später nochmal. Es hat seinen Grund, dass wir wirklich voll sein müssen mit dem Ganzen. Voll mit dem Leben von Jesus, voll mit seinem Brot, voll auch mit dem Wasser des Lebens, was Jesus ja auch ist. Na, heute kam ja schon das Bild mit der Waschanlage. So, jetzt ist die Frage, wie oft nehmen wir das Wort Gottes zu uns? Also ich persönlich habe mir jetzt angewöhnt, mindestens 3-mal täglich. Aber vielleicht geht auch noch mehr. Wir werden sehen. Es sagt ja dann, also im 1. Petrus 2, Kapitel 2, haben wir ja die Stelle, wo geschrieben steht, dass wir wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch sein sollen, damit wir durch sie wachsen zur Rettung. So, jetzt stellen wir uns mal so ein Baby vor. No? Jetzt rechnen wir mal so alle 3-4 Stunden, vielleicht manchmal auch alle 2 Stunden, hat das Hunger. So, jetzt, ich gehe mal von 2 Stunden aus. Also 12-mal täglich, nicht nur 3-mal, braucht es seine Nahrung. So, und was schreibt der Petrus? Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Und warum ist das so geschrieben? Das Baby ist dann völlig von der Milch der Mutter ausgefüllt. Und genauso sollen auch wir vom Wort Gottes ausgefüllt sein, weil das Leben von Jesus dann selbst in uns ist und weil unser Herz, unser Verstand, unser Wille und unsere Emotionen immer mehr unter die Ordnung Gottes kommen und weil wir uns immer mehr in sein Bild hinein verändern. Das Wort Gottes, also Jesus selbst, lebt dann immer mehr in uns und kann auch immer mehr übernehmen, alles, was uns im Leben betrifft. Auch im Alten Testament finden wir klare Anweisungen im Umgang mit Gottes Worten. An Josua hat Gott auch gesagt, wie er mit seinem Wort umgehen soll. Na, wir hören das in Josua 1, Vers 8. Du sollst dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen lassen. Also, wie liest du deine Bibel? Natürlich laut. Na, am Montag haben wir auch gehört bei der Beerdigung, der Eckert hätte seine Bibel so laut gelesen und das Wort Gottes gelesen, dass man es auf der Straße gehört hat. Na, also du liest sie laut, du bekennst das Wort Gottes, du sprichst es aus, du bewegst es in deinem Mund. Und auch mehrmals. Und so lange, bis das durch ist. Weitere Anweisung an Josua: Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Man kann das vielleicht jetzt übersetzen mit in Gedanken bewegen. Also die ganzen anderen Sachen mal beiseite schieben, was einen natürlich auch beschäftigt und bewegt, was man jetzt, na, aber mal von der Zeit einfach mal beiseite schieben und sagen, diese halbe Schriftstelle, diesen halben Schriftvers, den mit dem fülle ich jetzt mal meine Gedanken. Und auch wenn ich draußen bin, wenn ich im Garten was mache oder wenn man Haus und Hof was zu tun hat, einfach mal zu gucken, bleibt meine Gedanken darauf konzentriert. Na, es gibt ja auch Tätigkeiten, da muss man nicht ganz viel nachdenken, das ist auch manchmal ganz gut. Und da kann man wirklich mal versuchen, diese eine Schriftstelle, und wenn es ein halber Vers ist, dass die ihn immer wieder bewegt. Na? Und das ist die Vorbereitung. Das ist unsere Vorbereitung. Und was kommt dann hervor, wenn wir das tun? Der Glaube. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn wir sprechen, hören wir es. Und wenn wir es in Gedanken bewegen, füllen wir auch unser Herz damit. Und dann kann auch das entsprechende Handeln folgen, wozu wir gleich noch kommen. Zu Josua sprach Gott dann weiter, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, du wirst Erfolg haben. Also, wir bereiten uns gut vor, wir sprechen das Wort Gottes, wir denken es viel, bewegen es unseren Verstand und es entsteht Glaube. Glaube wird gestärkt und was folgt dem Glauben? Die Werke. Jakobus sagt ja auch, dass ohne Werke der Glaube tot ist. An den Werken desjenigen sieht man, dass es auch seinen Glauben. Genau, also sprechen, denken, handeln. Glauben entwickelt sich und wir können dann handeln. Auch in Psalm Kapitel 1, Verse 2 bis 3 finden wir ähnliche Anweisungen. Also erst geht es darum, dass man nicht im Kreis der Spötter sitzen soll und so weiter. Man soll stattdessen seine Lust am Gesetz des Herrn haben und über sein Gesetz nachdenken, also nachsinnen Tag und Nacht. Und dann die Verheißung. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Es ist wieder das gleiche Prinzip. Wenn wir tun, was Gott uns sagt, wenn wir uns daran halten, wenn wir Disziplin auch ein bisschen an den Tag legen und wenn wir dranbleiben, dann werden wir den Erfolg sehen. Dann werden wir auch das sehen, was Jesus, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat, eben, dass unser Laub nicht verwelkt, eben, dass wir Frucht bringen und dass wir stark sein werden in ihm. Und es steht sogar da, alles, was wir tun, gelingt uns. Warum? Weil das, was wir dann tun, ist alles völlig von ihm ausgefüllt. Und alles, was wir tun, wird dann auch nach seinem Willen sein. Alles, was wir tun, ist von ihm bestimmt. Und dann kann er es auch segnen. Dann kann er Gelingen schenken. Dann kann er uns das Ergebnis sehen lassen. Eben dessen, dass wir ihn vorne herangestellt haben und uns entsprechend seines Wortes verhalten haben. Auch wenn wir was Praktisches mal machen müssen oder auch mal zu Hause was zu tun haben, es gelingt. So habe ich das auch schon erfahren, dass ich zu Hause, wenn man am Haus was machen muss, dass ich auf einmal merke, oh, jetzt hast du zu wenig Dübel in der Größe da, die du ja eigentlich brauchst. Und letztens hatte ich das so, dass genau die Menge noch da war, die ich an dem Tag gebraucht habe. Und keiner mehr. Und das sind dann so kleine Zeugnisse, wo der Herr zeigt, okay, hier bin ich bei dir, weil du dir eben erst Zeit für mich nimmst, für mein Wort und mich suchst, helfe ich dir jetzt auch in dieser Sache, wenn du hier mal was zu tun hast. Und genauso ist es auch im Geistigen, ne? Zum Beispiel, wenn wir mit Gottes Wort, wenn wir mit seiner Wahrheit gefüllt sind, so, dann können wir eigentlich nicht mehr lügen, oder? Können wir noch lügen? Oder können wir auch in Lüge leben? Geht nicht, weil Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn wir mit Wahrheit gefüllt sind, eigentlich unmöglich. Was ich sehr mag, ist dieser Psalm 119. Ich lese den gern. Da merke ich, wie der Herr so einen gewissen Frieden freisetzt, wie alles in mir auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und da geht es auch sehr viel um das Wort Gottes. Es geht sehr viel darum, wer er ist und wie er ist und auch wie wichtig seine Worte sind. Seine Worte haben ja schöpferische Kraft. Am Anfang, wo er diese Welt geschaffen hat, hat er auch gesagt, Gott sprach und es wurde Licht. Durch Gottes Sprechen ist alles entstanden. Ja? Und im Geistlichen funktioniert es auch so. Ja? Wenn wir Gottes Worte sprechen, geschieht etwas. Wie, wo wir das jetzt letzte Woche von Andreas gehört haben, dass der Pastor oder der Gemeindeleiter vorne Gottes Wort proklamiert haben und die Engel sind gekommen, haben es abgeholt und haben es wegtransportiert. Ja? Und genauso ist es auch bei uns. Na, und auch dieser Psalmist, der ist dann auch entsprechend lang, aber das soll vielleicht auch die Wichtigkeit dessen nochmal verdeutlichen. Zum Beispiel Psalm 119, 103 und 4. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Also wie ich gerade erwähnt habe, die Lüge hassen wir dann. Sie ist uns ein Gräuel, weil sie Gott selbst ein Gräuel ist. Ne? Oder Psalm 119, Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist ein ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Was wir vorhin hatten, sich einen Vers nehmen, einfach darüber nachdenken, einfach damit beschäftigen, einfach darauf konzentrieren, einfach darauf fokussieren, ausrichten und das nicht aus dem Blick zu verlieren. Oh, wenn um uns herum alles laut ist, wenn auf Arbeit oder zu Hause gerade mal ein bisschen wuling ist, wir müssen auf ihn ausgerichtet sein. Ne? Und genauso erfahren wir das ja auch in den Sprüchen. Wo Gott auch zeigt, wie sollen wir damit umgehen und was bekommen wir, wenn wir es so tun? Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Die Welt bietet uns so viel an, was in unseren Augen sein soll oder was uns beschäftigen soll. Aber wir sollen unser Ohr dem Wort Gottes leihen und auch unsere Augen dem zuwenden und diese im Innern des Herzens bewahren. Und wenn wir das tun, werden wir das Ergebnis sehen in Vers 22. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also, wenn wir so leben, wir finden das Leben in Jesus und es ist auch uns Heilung für unsere körperlichen Gebrechen verheißen. Heilung für unser ganzes Fleisch. Heilung für das ganze Fleisch, das ist der ganze Körper. Vollkommen geheilt in Jesus, in ihm, wie wir das auch immer so beten. Eine weitere Stelle aus dem Psalm 119, diesmal Vers 72. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Ist auch die Frage, jeder von uns hat mit Finanzen zu tun. Was ist uns wichtiger? Worauf schauen wir eher? Schauen wir eher auf den Kontoauszug, ob der Chef vielleicht schon bezahlt hat? Oder schauen wir eher aufs Wort Gottes? Wo gründen wir uns? Sind wir wie der Psalmist, der das so sagt? Lieber nehme ich das Wort Gottes, als wie diesen großen irdischen Goldschatz, der immer vergeht? Jesus hat auch gesagt in Lukas 12, 34, denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Ist er selbst unser Schatz und sein Wort? Oder hängen wir noch an irdischen Dingen, an vergänglichen Dingen? Dabei sind die unvergänglichen Gaben Gottes das wertvollste Geschenk von ihm, die er uns hier auf der Erde gegeben hat. Wir haben auch erst zuletzt in den Predigten gehört von den Gaben Gottes. Jesus, die Gabe Gottes als sein Sohn, die Gabe Gottes des Heiligen Geistes und heute hören wir von seinem Wort. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Markus 13, Vers 31. Und wenn wir mit dem Wort Gottes, Jesus, dem Brot des Lebens, das uns gegeben ist, so umgehen, wie es Mose gemacht hat, wie es Josua gemacht hat, wie es die Psalmisten gemacht haben und die Jünger und zuletzt Jesus selbst, wird dies sehr positive Auswirkungen für uns selbst haben, aber es wird auch Auswirkungen auf andere haben. Und dazu kommen wir jetzt noch. Gehen wir wieder zurück zu Johannes 6, Vers 27. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. die der Sohn des Menschen euch geben wird. Wie gerade eben gehört, wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, dann setzt es das Leben von Jesus selbst in uns frei. Unser Glaube wird gestärkt und daraus können die entsprechenden Werke folgen. So können wir uns bei allem, was wir auf der Erde tun, fragen, dient das, was ich jetzt mache, dem Reich Gottes? Na? Sind wir innerlich auf ihn, auf sein Wort, auf seine Werke ausgerichtet, auf das, was er im Ziel hat, auf das, was er im Blick hat, ausgerichtet? Auch bei allem Irdischen, was natürlich nötig ist, ne? Sind wir auf ihn ausgerichtet? Dann werden wir bei allem Irdischen, was wir tun müssen, auch das tun, was in Ewigkeit bleibt. Na, Jesus hat ja auch von einer Frucht gesprochen, die wir bringen sollen, die bleibt. Na, und das wird der Vater freisetzen, wenn wir in erster Linie auf ihn ausgerichtet sind. Eine Speise, die er uns gibt, die Jesus uns gibt, die in das ewige Leben hineinbleibt, Jesus selbst. In Vers 28 befragen sie ihn dann, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortet dann in Vers 29 und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das erste Werk in uns vom Herrn ist also unser Glaube an ihm nach unserer Umkehr. Dieser darf sich durch die eben aufgezeigten Schritte immer weiter entwickeln, darf wachsen, darf gestärkt werden. Bis dahin, wo der Becher überläuft. Also der Schwamm ist jetzt gut gefüllt hier. Und wenn man jetzt sieht, wenn der so voll ist, dann läuft er über. Jetzt könnte ich rumgehen und jedem mal eine Erfrischung geben, mache ich aber nicht, weil das Wasser ist jetzt nicht so sauber. Und der läuft dann über. Und wenn wir so gut gefüllt sind, dann können wir den auch richtig ausquetschen, da kommt schon eine Menge Wasser raus. Und eben deswegen sollen wir so gut gefüllt sein, dass wir so weit überlaufen, dass wir eben auch anderen das weitergeben können. In Psalm 23, Vers 5 hören wir ja auch, dass unser Becher überfließen soll. Er schenkt uns so voll ein, dass wir überfließen. Warum? Weil das, was überfließt, ist für andere. Du kriegst so viel, dass das Ding ran voll steht und alles, was überfließt, ist für andere. Das ist das, was du weitergeben sollst. Und genauso war es auch bei Jesus. Wir haben vorher noch gelesen in Kapitel 4, wo er mit dieser Samaritanerin war. Und danach kommen die Jünger wieder und wundern sich. Jetzt haben wir Brot eingekauft und Jesus hat lange nicht gegessen. Da muss doch mal Hunger haben und sagen dann, Jesus, iss mal was, nimm mal was zu dir. In Vers 32 antwortet aber Jesus, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und da tut er sich schon ein bisschen darauf vorbereiten, auf das, was er zwei Kapitel später dann sagt von sich selbst, was er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dann fragen sich die Jünger, hat ihm wohl jemand was zu essen gebracht? Vielleicht hat er was von der Frau bekommen oder vielleicht gab es einen Imbiss in der Nähe, wer weiß. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also, Jesus lebt erstmal von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Und so soll es auch bei uns sein. Erstmal leben wir selber, dass wir triefend nass sind von jedem Wort Gottes. Und dann leben wir auch davon, dass wir seine Werke vollbringen. Aber das können wir nur, wenn wir so nass sind oder wenn wir so voll sind von seinem Wort. Anders wird es nicht gehen. Oder es sind halt dann Werke, die eigentlich nicht vom Herrn waren und auch keine Frucht hervorbringen. Und wovon das Herz voll ist, geht ja auch der Mund über. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund, sagt uns das Wort Gottes. Und wir leben davon, seinen Willen zu tun. Und nach Epheser 10 ist sein Wille, dass wir in viele vorbereitete Werke hineinkommen Und während wir diese Werke vollbringen, ist das Interessante, dass der Herr neues Leben gibt und neue Kraft wieder freisetzt. Also wenn der Schwamm hier richtig ausgeleert ist, weil er ausgedrückt wurde für jemanden, kann er gleich wieder rein und ist gleich wieder gefüllt. Das Wasser des Lebens von Jesus geht ja nicht aus. No? Und Jesus selbst hat nach Matthäus 11, 28 bis 30, alle, die zu ihm kommen, verheißen, dass es ein leichtes Joch ist, dass es ein sanftes Joch ist, dass die Dinge, die vorbereitet sind und in seiner Ruhe geschehen, dass das leicht sein wird. Das ist nicht schwer, weil Jesus selbst da drin ist und weil die Werke ganz von ihm hervorgebracht werden. Wir müssen da nicht irgendwo versuchen oder uns abkrampfen. Er tut es. Also sollten wir alle darauf sehen, dass unser Schwamm, also unser Leben, gut gefüllt ist mit dem Wort Gottes, wie der Schwamm hier mit dem Wasser. Und dass wir auch immer darauf schauen und ihn auch fragen, wo sollen wir das, was du uns gegeben hast, anderen weitergeben? Wo sollen wir bezeugen von deinem Leben? Wo sollen wir bezeugen von deinem Brot? Na? Und Jesus spricht ja hier im Johannes 4 noch weiter. Er geht dann auf das ein, was seine Jünger hier auf der Erde zu tun haben werden. Johannes 4, ab Vers 35. Sagt nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der das sät und der erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hierin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der das sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Also sollten wir uns freuen, was wir auch tun für den Herrn, wo wir auch immer unseren Schwamm ausdrücken und auch wieder neu füllen lassen. Ob wir ihn jetzt sehen, vielleicht im Gebet, wenn wir selbst sein Wort studieren, wenn wir in Fürbitte gehen, wenn wir vor ihm kommen, wenn wir sehen, auch in Gesprächen mit anderen Menschen, wenn wir erstmal jemanden kennenlernen und erstmal gucken, wo könnte ich jetzt vielleicht doch was vom Herrn erzählen, aber es hat vielleicht noch nicht funktioniert, dann sehen wir. Na? Oder wenn wir dann sein Wort weitergeben, sehen wir auch erstmal, dann sind wir immer noch am Sehen. Ich denke, am Ernten sind wir erst, wenn wirklich Menschen zu Jesus geführt werden. Und Gott belohnt aber beides. Für Gott ist beides gleich viel wert. Steht hier, dass sich der freuen soll, der erntet, aber auch der da sät. Denn beide empfangen Lohn und sammeln Frucht zum ewigen Leben. Gott rechnet dann nicht ab in Zahlen. So viele hast du zum Herrn geführt. Nee, Gott sieht es. Gott sieht die Einzelheiten, die Details, das, was wir auf dem Herzen hatten. Einfach, wo wir das tun wollten, was er tut. Und er zeigt jedem von uns das, was er kann. Und es wird niemandem zu viel sein. Jeder wird diesen Weg finden. Jeder wird in die Werke hineinkommen. Das sprechen wir jetzt aus in den Namen Jesus, dass jeder in die Werke hineinkommt, die vorbereitet sind, dass jeder das erkennt, was du auf sein Leben legen willst, Herr Jesus. Wir danken dir, du bist ein treuer Gott, du bist barmherzig, du füllst uns mit deinem Leben, mit deinen Worten, du bist auch bei uns mit deinem Heiligen Geist. Du führst jeden Einzelnen von uns in vorbereitete Werke, du führst jeden Einzelnen von uns nach deinem Herzen, nach deinen Wegen, nach deinen Plänen und du führst uns im Sehen, du führst uns aber auch im Ernten führen. Danke, Herr Jesus, dass du treu bist. Danke, dass wir bekennen können, du bist der Herr, du wirst uns führen, jeden Einzelnen nach deinem Wort und es wird gut werden. Du wirst dich als treu erweisen, du wirst mächtig wirken mitten unter uns. Danke, dass du an unseren Herzen wirkst, aber auch nach außen hin wirken wirst. Alle Ehre sei dir, du schenkst Leben, du gibst Gnade und so legen wir dir alles hin, Herr Jesus. Amen.